Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 25. Juni 2024 und das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und heute sitze ich hier zusammen mit meinem Kollegen.
Moin, hier ist Lars. Hallo.
Hallo Lars. Ja, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben.
Mann, ey, kam richtig flüssig hier von dir, ohne irgendwie einen Stopper und es ist auch, wenn wir ehrlich sind, der erste Take.
Das ist richtig. Gelernt ist gelernt.
Gelernt ist gelernt. Also fast so ein Profi wie Nils, der sich in den Urlaub verabschiedet hat. Deswegen hört ihr uns heute. Aber das soll nicht bedeuten, dass wir irgendwie schlechter informiert sind oder so. Wir haben uns hier richtig stark vorbereitet. Und ja, so, wir haben ja immer gesagt, es ist so heißes Renngeschehen oder wir sind in der heißen Phase der Saison. Mittlerweile können wir es hier in Hamburg auch vom Wetter sagen, würde ich sagen.
Ja, endlich ist es wieder sonnig, obwohl es immer noch sehr windig ist.
Das ja,
nervt ein bisschen. Aber wobei
gestern war ja wohl, also ja. Wenn man sich ein Wetter wünschen kann, dann würde ich sagen, war gestern das Wetter knappe 25 Grad, Sonnenschein, kein Hauch von Wind. Also da war wirklich, ich bin morgens an der Alster gewesen, spiegelglattes Wasser. Da war dann schon doch einmal kurz die Versuchung groß, eventuell doch das Boot zu nehmen. Also wenn so ein paar Bedingungen sind, muss ich sagen, da ist dann wirklich, kribbelt es schon auch mal in den Fingern.
Ich wollte sagen, dann kribbelt es nochmal?
Definitiv. Also wenn ich wüsste, dass ich da ein Boot habe, das eingestellt ist und ich mich da einfach reinsetze, wahrscheinlich sind dann so die Erinnerungen im Hinterkopf so, dass man viel geiler rudert, als man es dann wirklich macht.
So, das wird bestimmt richtig geil. Und dann fängst du an.
Sieht's aus wie Kraut und Rüben. Nee, auf jeden Fall. Also auch im Urlaub oder egal wo, wenn da irgendwie so ein Wasser ist, was wirklich spiegelglatt ist, dann juckt da auf jeden Fall einfach so der Gedanke, Brot irgendwie vom Autodach oder aus der Halle nehmen, rauf da und dann wirklich im Hier und Jetzt sein. Aber das habe ich dann gestern Abend ein bisschen beim Graveln wirklich genossen, war in der Nordheide unterwegs und wirklich, wirklich schön.
Sehr schön. Ich war noch ein Ründchen laufen, da war auch optimales Wetter, leider nicht in der Nordheide, eher im Großstadtdschungel unterwegs.
Und viele Affen dabei.
Kein Kommentar.
Keine Kommentare. Wir halten uns zurück.
Ja, Traumbedingungen in Hamburg in Mont-Tremblant waren nicht so Traumbedingungen. Und damit sind wir jetzt schon direkt im Rückblick auf das vergangene Wochenende beim Ironman 70.3 Mont-Tremblant haben Lionel Sanders und Paula Findlay ja Heimsiege eingefahren in Kanada. Und genau darüber wollen wir jetzt einmal zum Einstieg sprechen. Lionel Sanders jetzt schon mit dem zweiten Sieg in diesem Jahr.
Lionel Sanders mit dem zweiten Sieg in diesem Jahr. Muss sagen, der kommt aktuell richtig gut in Fahrt, auch wenn er so nach dem Ironman Oceanside ja so ein kleinen Rückschlag hatte, hat sich ja die Rippe angebrochen und wer eventuell schon mal was an der Rippe hatte, der weiß ganz genau, wie schmerzhaft das sein kann. Husten, niesen, aus dem Bett aufstehen, alles keine Sachen, die man gerne macht auf jeden Fall. Umso schwieriger natürlich auch laufen geht, je nachdem wie hart die Rippenverletzung ist. Aber an was halt wirklich kaum zu denken ist, ist irgendwie Schwimmen, weil da durch die Zugbewegung immer wieder Druck auf die Rippen aufkommt. Von daher hatte er da auf jeden Fall ein bisschen ja, zu kämpfen. Er war jetzt auch ordentlich eine Pause zwischen beiden Rennen, also von Anfang April bis Ende Juni eigentlich. Ja, für so eine richtige Saison dann doch alles ein bisschen verschoben bei ihm. Aber nach langer, langer Zeit mal wieder ja eigentlich so ein Back-to-Back-Rennsieg sozusagen, auch wenn es nicht vom Wochenende zu Wochenende war, sondern er da ein paar Monate zwischengelassen hat. Zeigt aber auf jeden Fall, dass er eben auf der Mitteldistanz aktuell wirklich stark unterwegs ist. Natürlich war vielleicht so von der Feldstärke, würde ich sagen, Mont-Tremblant ein bisschen hinter dem Rennen von Oceanside, wobei es jetzt rein zahlenmäßig gar nicht so stark aussieht, aber wenn man sich überlegt, in der Oceanside war zum Beispiel Sam Long noch am Start. Das war ja auch ein richtig enges Rennen oder kein enges Rennen nach hinten, aber so aus der Wechselzone raus war es ja auf jeden Fall ein enges Rennen. Und da hätte ich gesagt, war es vielleicht dann auch mit Jackson Laundry so ein bisschen prominenter von den Namen her besetzt. Nichtsdestotrotz hat er da beides mal bei einer ähnlichen Feldstärke gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Und ich würde sagen, bei den Bedingungen, die da vorherrschen, hat er das Beste draus gemacht.
Das ist richtig, denn es hat den ganzen Tag geschüttet wie aus Eimern. Dazu war es noch auch mega kalt und windig, also eigentlich keine Traumbedingung. Alles andere als Traumbedingung, um einen Triathlon zu machen. Lance Sanders hat auch nach dem Rennen gesagt, dass er eigentlich schon beim Einrichten seines Rads darauf gehofft hat, dass er einen Platten hat, weil er absolut keinen Bock auf diese Radstrecke und auf den Wettkampf. Und es waren halt auch sehr schwierige Bedingungen. Dann ist das Streckenprofil sehr wellig in Mont-Tremblant. Das heißt, auch viele schnelle Abfahrten mit bis zu 80 km/h. Und er meinte dann auch, wenn er da irgendwie eine Pfütze erwischt hätte, dann hätte sie ihn erstmal vom Rad gefegt. Er ist natürlich auch nicht der größte Radtechniker, hat auch wieder jetzt in Vorbereitung auf das Rennen zu 100% Indoor trainiert. Schon schwierige Bedingungen auch für ihn.
Wobei, es gab auch einen ganz lustigen Post, da war er draußen laufen oder so, und dann wurde nur kommentiert, wie gar nicht Indoor oder gar nicht auf Swift unterwegs. Dann meinte er nur, wen interessiert's. Genau, beim Schwimmen ist er halt gerade mal, man muss dazu sagen, das Schwimmen war leicht verkürzt. So richtig herausfinden konnte man es nicht, welche Länge es hatte, aber es waren irgendwie so 1100 Meter, hieß es.
Ja, rund 1200, also ja. Ironman sagt 1170.
Also zwischen 1100 und 1200 Metern. Man muss dazu sagen, auch schon in Oceanside hat er sich ja im Verhältnis für seine Schwimmstärke ziemlich gut platziert. Damals auf jeden Fall vor Sam Long aus dem Wasser gekommen, wenn man sich noch eventuell so an den Winterwettkampf erinnert, wo Sam Long gegen Lionel Sanders diesen Schwimmwettkampf alleine hatte, war es ja so, dass der Kanadier noch ein bisschen das Nachsehen hatte. Nun aber kommt er auf jeden Fall so ein bisschen besser rein, würde ich sagen. Und insgesamt, er hatte jetzt eine knappe Minute, glaube ich, auf die Spitze mit Joao. Wie spricht man es am besten aus? Joao Pereira auf jeden Fall.
Joao
Pereira aus Portugal. Der ist eine 14,59 geschwommen und Lionel Sanders eben eine 16,10. Zeigt aber auf jeden Fall auch, dass er da eben gut unterwegs ist. Also auch zu Ben Canute war es jetzt eine knappe Minute eben. Der war als Zweiter aus dem Wasser hinter den Portugiesen. Und es zeigt ja auch, dass sein Training mit den vielen Schwimmkilometern, die er macht, du hast ja auch, glaube ich, schon gerade erwähnt, dass er knapp 30 Kilometer in der Woche schwimmt in der Hochphase, dass es auf jeden Fall für seine kleine Schwimmwelt Früchte trägt.
Ja, also ihm als Athleten kommt das verkürzte Schwimmen natürlich erstmal entgegen. Also viele betrachten ihn ja immer noch als den Duathleten mit Sam Long zusammen. Das sind die beiden, die nicht schwimmen können. Er hat gesagt, also dafür geht er nicht über 30 Kilometer in der Woche schwimmen, um dann als Duathlet bezeichnet zu werden. Und er will auch beim Schwimmen seine Leistung zeigen. Und er will beim Schwimmen halt einfach sein Bestes geben. Und dafür macht er das. Und er meinte auch dann, dass er irgendwann mal richtig sauer sein will, wenn das Schwimmen abgesagt wird, weil er einfach schwimmen will und weil er so viel Zeit da rein investiert. Und anscheinend scheint es ja jetzt auch Früchte zu tragen. Also natürlich war es verkürzt, aber trotzdem nur auf dem ersten Kilometer eine Minute zu verlieren, ist für ihn auf der Mitteldistanz schon mal eine starke Leistung.
Ja, und einfach durch seine Radstärke, auch bei so extremen Bedingungen, muss man sich ja auch erstmal trauen, die Stärke so auszuspielen. Wird natürlich nicht leichter, wenn man in Abfahrten und auch in den Kurven eher mit Vorsicht fahren muss. Aber eben auch wieder die schnellste Radzeit mit 2 Stunden 1,44 vor Matthew Marquardt. So langsam sollte es auf jeden Fall ein Name sein, den man so ein bisschen geläufiger im Kopf haben muss. Ich meine, letztes Jahr hat er ja auch schon sehr gute Ergebnisse gezeigt, auch gerade mit dem WM-Rennen in Nizza. Und der Amerikaner zeigt ja auch einfach durch die Bank weg jetzt, wenn er bei den Rennen dabei ist, dass er halt auch einfach durch seine Schwimmstärke, die er hat, von Anfang an vorne dabei ist, fährt extrem gut Rad. Wenn man vielleicht noch so ein kleines Manko sieht, dann ist es vielleicht seine Laufleistung, Laufform. Also gegenüber den richtig Guten hat er da noch ein bisschen Nachsicht. Wobei jetzt auch gegenüber Ben Canute hat er 48 Sekunden verloren, also eine 1,15 zu einer 1,15,48. Muss man sagen, ist so in dem Rahmen, aber zur Spitze, um ganz vorne zu bleiben, fehlen ihm da vielleicht noch so 1-2 Minuten, würde ich sagen, um da noch einen kleinen Step nach vorne zu gehen, aber auf jeden Fall jemand, der einfach durchs Schwimmen und Radfahren immer mit vorne dabei ist.
Kurzer Funfact zu Matthew Marker, das war tatsächlich seine erste Mitteldistanz als Profi. Er ist bisher nur bei Ironmans gestartet und hat zwar einmal die PTO US Open mitgemacht im vergangenen Jahr, aber sein wirklich erster 73 war das jetzt am vergangenen Wochenende.
Also nicht schlecht, der kommt auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man überlegt, er ist ja wirklich erst letztes Jahr Profi-Triathlet geworden, vorher war er Altersklassenathlet.
Ist nebenbei noch Medizinstudent.
Ist noch Medizinstudent und hat es jetzt halt einfach geschafft, sich eben auf jeden Fall so in den Top 30, Top 50 der PTO-Rangliste festzusetzen oder so weit nach oben zu kommen, dass er eben im vergangenen Jahr die Wildcard für die PTO US Open bekommen hat und auch im Gesamtranking, im nationalen Ranking ist er zum Beispiel auf Platz 5 bei den Amerikanern. Also das muss schon was heißen, dass er da sehr, sehr konstant Leistung bringt.
Ja. Landis Sanders hat jetzt nach seinem Erfolg auch einen richtig großen Satz gemacht in der Weltrangliste, ist jetzt auf Platz 11. Das heißt, er würde eine Wildcard angeboten bekommen für die PTO, für die T100 in London.
Wahrscheinlich wird er London nicht annehmen, könnte ich mir vorstellen. London liegt für ihn einfach extrem ungünstig, muss ja auch noch die Qualifikation für Hawaii kriegen, was er bis jetzt noch nicht hat. Und deshalb auch durch das ganze Verschieben seiner Saison, durch die Verletzung, wird es wahrscheinlich so sein, dass er die Wildcard nicht annehmen wird. Auch wenn er da vielleicht so ein kleines Auge drauf gelegt hat oder gehofft hat. Für ihn steht Hawaii, so wie er es ja auch ganz am Anfang des Jahres gesagt hat, so an höchster Stelle. Und ja, je nachdem, wie Jan Frodeno da jetzt eventuell in seinem Trainerteam ist oder nicht, ist es ja wirklich so, dass er da ja alles wirklich einmal auf links gedreht hat, um zu gucken, glaube ich, dass er da wirklich auf Hawaii dann eben in der besten Form seines Lebens vielleicht am Start ist und wird jetzt dann so auf jeden Fall der Plan, seine erste Langdistanz seit 2022 bestreiten. Letztes Jahr ja nur auf der Mitteldistanz und der Ironman Hawaii 2022 mit dem 34. Platz, wo er dann beim Laufen so ein bisschen eingegangen ist. Genau, war seine letzte Langdistanz. Ja.
Genau, jetzt ist es der Ironman Lake Placid. Da soll die Quali geholt werden. Ansonsten wäre sein Plan B noch der Ironman Frankfurt.
Es gibt ja keine anderen Pläne mehr. Ja. Also da kann man gespannt sein. Also wenn Lake Placid nicht funktioniert, dann wird es auf jeden Fall so sein, dass er in Frankfurt am Start sein wird. Ja. Aber genau, so hatte ich es ja auch ein bisschen geschrieben, man hat so das Gefühl, dass noch ewig viel Zeit ist, aber dieser gesamte Eventkalender bricht sich jetzt eigentlich runter, dass es nur noch eben zwei Qualifikationsrennen gibt, beziehungsweise für die Männer gibt es ja drei, aber dadurch, dass er Lake Placid eingeplant hat, am 21.07. wird eben der Ironman Vitoria am 14. Juli für ihn nicht in Frage kommen. Das wäre noch so die andere Möglichkeit. Ja. Wobei in Lake Placid sind auch vier Slots für die Männer und Frauen jeweils vergeben.
Das sollte im Optimalfall für ihn reichen, in der Form, in der er sich gerade präsentiert.
So ist es.
Trotz der langen Schwimmpause wegen seiner Verletzung.
Denke ich auch. Also da hat er auf jeden Fall gute Karten. Ist aber auf jeden Fall die Möglichkeit oder noch so wenigstens so die Option, dass er Frankfurt startet. Ja. Hätte einen Monat dazwischen und in Frankfurt gibt es dann 6 Plätze für die Männer. Also hätte er da auf jeden Fall auch nochmal die Chance, irgendwie dabei zu sein. Aber ich denke auch, dass er mit dem Ironman Lake Placid da alle Karten richtig spielen kann und dann hat er von der Vorbereitung auch noch genügend Zeit, um auf Hawaii, glaube ich, richtig gut am Start zu sein. Letztendlich war es ja schon von vornherein geplant. Also ich hatte in seiner Saisonplanung nicht gesehen, dass er eine Langdistanz vorher geplant hat. Von daher ist da erstmal so, dass da alles in die richtigen Wege läuft.
Ja, das heißt dann aber auch, wie du es schon gerade gesagt hast, dass er wahrscheinlich nicht in London an den Start gehen wird und sich die Reise nach Europa dann im Juli spart. Er war ja jetzt letztens erst in Europa. Hier in Deutschland war er bei The Arrow im Windkanal und hat da ausgiebig getestet. Anzüge, Helme, verschiedene Cockpit-Setups. Hat tatsächlich herausgefunden, dass Beine und Arme rasieren doch was bringt. Also das hat er vorher nicht gemacht, weil er immer dachte, ach, das ist doch nichts. Das ist nur hier für Psychologie und so. Aber nein, es war deutlich messbar und seitdem rasiert er sich jetzt die Beine und zack, wieder schnell zur Bikesplit.
Wobei man ja auch sagen muss, in Oceanside hat er auch gewonnen. Da war es auf jeden Fall so, dass er da noch keine rasierten Beine hatte. Das hatte man auf jeden Fall gesehen. Aber man muss sich schon fragen.
Da hat er aber auch nicht den schnellsten Bikesplit.
Da hat er nicht den schnellsten Bikesplit, genau. Aber den schnellsten Bikesplit, da hatte Sam Long, aber er hatte immerhin den zweitschnellsten Bikesplit. Vielleicht hätten ihm die rasierten Beine da auf jeden Fall ein bisschen was gebracht, dann noch dichter an Sam Long dran zu sein. Nichtsdestotrotz wundert es mich so ein bisschen, dass so ein Athlet wie Lionel Sanders, der ja wirklich mega akribisch arbeitet, ich meine auch mit der Ironman-Weltmeisterschaft in St. George, wie er dann überlegt hat, ob er irgendwie ein Triathlonrad nimmt oder ein Zeitfahrrad und dann entgegen seiner Empfehlung des Sponsors doch aufs Zeitfahrrad gestiegen ist etc., wundert es mich so ein bisschen, dass er ja wirklich, wirklich geschenkte Watt, was die Beinrasur angeht, weggibt.
Naja, wenn das für ihn so ein psychologischer Faktor ist, wenn er sagt, ach, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, da kann ich auch drauf verzichten. Aber natürlich, wie du sagst, es ist mehr freie Watt kriegst du nicht, kostengünstiger als rasierte Beine. Also bei ihm waren das tatsächlich richtig viel Watt, die das gebracht haben, auch mit den Armen zusammen.
Ja, wobei ich glaube, bei den Armen, das ist, je nachdem wie die Arme auf den Extensions sind, ist es wirklich vielleicht so im 1-Watt-Bereich. Also das ist je nachdem, glaube ich, wie der Arm da gehalten wird. Aber bei den Beinen ist es ja wirklich je nachdem, auf welchem Ranking man auf der Chewbacca-Skala ist. Und da sieht er ja auf jeden Fall bei den Bildern vom Ironman Oceanside nicht so aus, als ob er da im 1er- oder 2er-Bereich liegt, sondern doch eher ein bisschen weiter oben. Und da haben ja wirklich auch schon einige Untersuchungen ergeben, dass das irgendwie zwischen 8 bis 10 Watt sein können. Und 8 bis 10 Watt liegt ja so über dem Normalen, was man sonst bei neuen Rennrädern oder neuen Triathlonrädern immer suggeriert bekommt. Also das sind ja immer 7 Watt.
Fünf bis sieben,
was so ein neues Fahrrad schneller ist oder was man auf jeden Fall beim Versuch im Windtunnel rausgeholt hat. Deshalb 8 bis 10 Watt definitiv drüber, können wir glauben. Also ja, aber auf jeden Fall interessant, wenn wirklich so ein Top-Athlet wie er nicht da auf jeden Fall nicht rangeht. Vielleicht ist es, wie du sagst, so ein psychologischer Faktor. So wenn er dann irgendwie Sam Long überholt und sieht, boah, der auf Chewbacca-Skala 8 bis 9 fährt hier vor mir. Was könnte der noch rausholen oder so? Und dann fährt er da vielleicht nochmal mit einer niedrigen Trittfrequenz am Berg vorbei. Vielleicht ist es so ein kleines psychologisches Ding gegenüber der Konkurrenz.
Schauen wir mal rüber zum Frauenrennen. Da hat Paula Finlay gewonnen. Die hat in diesem Jahr schon sehr viele Rennen gemacht. Hat bei den PTO-Rennen der T100 Series schon gute Ergebnisse eingefahren. Dann in Oceanside ist sie Dritte geworden, hat den Ironman 73 St. George gewonnen und jetzt auch Mont-Tremblant. Heimsieg in Kanada und tatsächlich hat sie erst 2 Tage vorm Rennen noch die kanadischen Zeitfahrmeisterschaften gewonnen.
Ja, und dass sie Fahrrad fahren kann, ist ja nichts Neues. Auch wenn sie zum Beispiel bei den San Francisco T100 nicht zu den Top 5 gehörte, ist es auf jeden Fall so, dass sie auf jeden Fall auch sehr dafür bekannt ist, dass sie eine gute Radfahrerin ist und da auf jeden Fall ihre Stärke hat. Gegenüber Taylor Nipp hat sie wahrscheinlich auch schon immer noch das Nachsehen. Aber wie Taylor Nipp sichert sich eben eine Profi-Triathletin den Einzelzeitfahrmeistertitel bei den Profis sozusagen, bei den Profis der Radrennfahrerin und hat jetzt halt auch dann nur 2 Tage später bewiesen, dass sie davon nicht so stark beansprucht wurde und fährt hier einfach mal den nächsten Sieg ein, auch mit deutlichem Abstand beim Radfahren, muss man sagen, mit einer 2:18:59 die schnellste Radzeit gehabt und dann als nächstes folgt halt erst Ellie Salthouse mit 2:21:17, also da ist auf jeden Fall schon mal so ein bisschen der Grundstein dafür gelegt worden, dass sie eben so im Mix dabei ist oder beziehungsweise vorne wegfährt. Auch mit ihrer Schwimmzeit war sie jetzt komplett vorne schon mit dabei. 17:02 als Vierte aus dem Wasser gekommen. Das waren jetzt gerade mal knappe 5 Sekunden hinter Ellie Salthaus, also eigentlich gemeinsam aus dem Wasser gekommen, muss man sagen. Hat alles gepasst für die Kanadierin. Beim Laufen sieht man halt immer noch, ja, dass ihr da auch ähnlich wie bei Matthew Marquardt vielleicht so ein bisschen noch was fehlt, um diesen ganz großen Sprung hinzukriegen. Läuft eigentlich ja alle ihre Halbmarathons so im Bereich von um die 1,20, je nachdem wie der Streckenverlauf ist. Jetzt auch wieder mit einer 1,21,03. Es ist zwar die viertschnellste Zeit des Tages, nichtsdestotrotz muss man sagen, so gegenüber denen, die halt wirklich irgendwie dabei sind, fehlt halt noch was.
Ja, also sie hat jetzt hier 5 Minuten Rückstand auf Tamra Jewett, die dann Zweite geworden ist vor Ellie Salthaus. Ist die Frage natürlich dann auch, wie viel Ergebnisverwaltung schon im Lauf steckt. Weil wenn du jetzt zum Beispiel im Beispiel von Paula Findlay 9 Minuten oder fast, 8, 9 Minuten auf Tamra Jewett auf dem Rad rausfährst, dass du dir dann nicht denkst, ach, da kann ich jetzt auch ein bisschen langsamer den Lauf angehen.
Ja gut, aber es gibt ja auch noch andere Athletinnen. Sie ist jetzt in die Wechselzone, ist sie mit einem Vorsprung von eben knapp 2,5 Minuten gegangen. 2,5 Minuten auf dem Halbmarathon sind schon auch noch gut zuzulaufen. Wobei jetzt auch gesagt werden muss, dass Ellie Salthaus halt nicht von hinten gedrückt hat, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass sie sich da irgendwie komplett ausruhen konnte. Und ihre Zeit jetzt, ihre Endzeit ist ja schon auch in dem Bereich von dem, was sie sonst so hingelegt hat. Nichtsdestotrotz Tamra Jewett, glaube ich, auch so insgesamt ziemlich erleichtert. Für sie war ja die Saison auch bis jetzt alles andere als optimal. Also mit ganz anderen Hoffnungen wahrscheinlich reingestartet. Ist so die zweite Kanadierin in der Rangliste hinter Paula Findlay. Aber eben T100 Miami did not finish, Ironman Oceanside did not finish, dann T100 San Francisco war vielleicht so der erste Lichtblick, da kamen sie wieder, wird Zehnte, aber bis dahin war es schon so, dass sie da ja nicht so unterwegs war, wie sie es, denke ich, gehofft hat.
Ja, auf jeden Fall, und jetzt, also gut für sie, dass sie jetzt anscheinend ihre Form gefunden hat, ist jetzt ein 1,16er Halbmarathon gelaufen, also richtig stark. Damit bewegt sie sich auf jeden Fall an der Weltspitze. Also man hat ja schon auch im vergangenen Jahr gesehen, dass sie richtig schnell laufen kann. In Oceanside ist sie im vergangenen Jahr eine 1:12:59 gelaufen. Also ich glaube nicht, dass da so viele im Triathlon mit ihr mithalten können.
Nee, auf jeden Fall. Also sie ist die stärkste, wenn nicht sogar die stärkste Läuferin, hat sie ja auch in San Francisco gezeigt. Auch wenn vielleicht da Ashley Gentle nicht ihren besten Tag hatte, was so das Läuferische angeht, aber gegenüber allen anderen Athletinnen hat sie eben eine halbe Minute rausgelaufen, also zweitstärkste war Katerina Matthews, und da hatten wir auch schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, dass einige so überrascht waren, dass sie da so eine Zeit gelaufen ist, wobei, wenn man sich da so ihre Historie anguckt, zählt sie ja auch einfach zu den stärksten Läuferinnen. Ja. Von daher ist es auf jeden Fall ziemlich passend für Tamra Jewett, dass sie jetzt so in Richtung der zweiten Saisonhälfte auf jeden Fall alles beisammen hat. Sie zielt ja auch darauf ab, im Dezember in Taupo bei der Ironman 73-Weltmeisterschaft in Neuseeland am Start zu sein und dort eben um einen Podiumplatz mitzulaufen. Wenn sie es schafft, ihre Radleistung, glaube ich, noch ein bisschen auf ein anderes Niveau zu heben. Also klar, bei ihr ist es auch so, dass die Schwimmleistung so nicht ganz dem ist, dass sie da ganz vorne rauskommen kann. Aber man darf sich halt nicht zwei Disziplinen eigentlich leisten, wo man gut Rückstand oder wo man so Rückstand aufbaut. Und das ist bei ihr leider immer noch so ein bisschen der Fall. Also da ist es so, dass bei der Radleistung halt auch immer noch was fehlt. Wenn man jetzt eben wirklich guckt, du hast ja auch schon gesagt, gegenüber Paula Findlay verliert sie zum Beispiel 10 Minuten auf 90 Kilometern. Und das sind einfach, Welten. Also auch wenn sie halt gut 6 Minuten schneller läuft als, oder 5 Minuten schneller läuft als Paula Findlay, ist es einfach nicht mehr aufzuholen. Ja. Und sie wird hier halt in Mont-Tremblant Zweite, aber man muss halt auch sagen, das Feld war halt schon mit einer Feldstärke von 86 war es nicht schlecht. Also war auf jeden Fall gut. Aber es ist halt so, dass da schon so ein großer Mittelblock an Athletinnen einfach fehlt, die sich da immer noch dazwischen schieben würden.
Wo man vielleicht auch eigentlich denken könnte, dass Mont-Tremblant Tamara Jewett eher als leichtere Athletin vielleicht auch eher entgegenkommt durch das wellige Profil. Da muss natürlich aber auch die Watt-Ratio zum Körpergewicht stimmen. Und ja, wie du sagst, also sie hat auf jeden Fall Verbesserungspotenzial beim Schwimmen und beim Radfahren, aber ich glaube, das weiß sie auch selber.
Wir hatten sie auch im Interview vor dem ersten T100-Rennen in Miami. Da hat sie es ja genau so gesagt. Ja. Hatte da auch gut über den Winter gearbeitet und ja, eben bei ihr ist sie jetzt geschafft, sich da so ein bisschen rauszuholen, holt sich Sicherheit. Die gesamte Spirale hätte auch weiter runtergehen können nach zwei Did Not Finishes. Und eben, wenn die T100 dann eventuell auch nochmal ganz anders gelaufen wären, anstatt dass sie da den schnellsten Laufsplit hinten rauflegt, dann hätte die gesamte Saison auch nochmal anders aussehen können. Für jeden Triathleten oder für jede Triathletin ist das ja immer so der Scheideweg, wie komme ich in die Saison, wie verlaufen die Rennen und kriege ich meinen Schopf da nochmal aus der Schlinge gezogen oder nicht? Und bei ihr sieht es auf jeden Fall so aus, als ob das ganz gut passt und sie da eben mit viel Sicherheit auf jeden Fall für Neuseeland planen kann.
Ja. Dritte Frauenrennen ist geworden Alice Holthaus, nur 7 Sekunden hinter Tamara Jewett tatsächlich. Für sie auch bis jetzt eine starke Saison. Also sie ist Erste geworden beim 73 Geelong, hat jetzt in 5 Rennen schon 4 Podiumsplätze eingefahren, 2. in St. George, 1. in Boulder, da das Rennen gewonnen, bei den Singapore T100 nur in Anführungsstrichen 10. Aber für sie schon eine starke Saison bis jetzt.
Keine Frage, auch eben, wie du sagst, Platz 1, 2, 3, das sind alles 3 Rennen der Pro Series, die sie eben mit ins Rennen mit einbringt. Alles 3 auch nur Mitteldistanzen. Und eben mit 3 Mitteldistanzen schafft sie es immerhin, auf Platz 9 der Ironman Pro Series zu liegen. Also aktuell auch ganz gut im Mix dabei, wenn man sich überlegt, dass vor ihr fast nur Athletinnen, glaube ich, sind, die eben auch mindestens eine Langdistanz mit drin haben, ist es definitiv der richtige Schritt. Ist halt die Frage, ob sie versucht, mit 5 Mitteldistanzen da konkurrenzfähig zu sein und da versucht, möglichst viele Punkte aus 5 Mitteldistanzen zu holen. Was am Ende schon für die Top 10 wahrscheinlich reichen könnte, je nachdem. Mhm. Aber ja, für sie auf jeden Fall eine der besten Saisons ihrer Karriere aktuell. Und so auf jeden Fall auch im Mix dabei.
Ja, und ein Name, den man vielleicht etwas weiter vorne erwartet hätte, aber jetzt nur auf Platz 8 findet, ist Sarah True.
Ja, Sarah True, gut. Auch wenn es immer so ein bisschen schwierig ist zu sagen, ja, das ist eine Langdistanzathletin, die hat es nicht so richtig auf der Mitteldistanz, so würde ich schon sagen, dass Sarah True eher eine Athletin ist, die ihre Stärke noch mehr auf der Langdistanz ausspielen kann. Gerade wenn man sich anguckt, sie ist eine recht gute Schwimmerin, auch eine gute Läuferin. Beim Fahrradfahren kann sie so gewisse Geschwindigkeiten mitgehen, aber nicht alles. Und man muss natürlich sagen, nicht, dass Alter irgendwie große Rolle spielt, aber sie ist 42 und hat ja auch im Winter so ein bisschen überlegt, ob sie noch weitermacht oder nicht, hat dann aber schon erkannt, dass sie einfach immer noch Bock hat, wurde ja 8. auf Hawaii und in Chattanooga dieses Jahr im Mai ist sie halt in die Saison gestartet und das war so ein bisschen der Punkt, wo sie gesagt hat, ja, sie wollte einfach mal gucken, ob sie noch Bock auf den Sport hat. Ich meine, die trainiert viel, hat ja auch einen Sohn, macht ihren Doktor, glaube ich, oder studiert auf jeden Fall nebenher, also die hat ja auch richtig viel um die Ohren, hat da aber gemerkt, dass, so wie sie es gesagt hat, dass ja immer noch so dieses Feuer für den Triathlon da ist. Und hat selbst auf Instagram halt gesagt, beim Tag, wo alles grau war, hat sie so Richtung der Laufstrecke dann doch einen kleinen Lichtblick erkannt. Muss man, glaube ich, erstmal so einschätzen, wobei, wie sie es halt auch sagt, also man muss so die positiven Dinge vielleicht auch aus dem Tag mitnehmen, wo es nicht ganz so lief. Sie freut sich, dass immer noch alle 10 Nägel dran sind und
besser kannst du gar nicht laufen.
Genau, sie keinen verloren hat. Von daher alles richtig gemacht und ich glaube, da kann man so ein bisschen gespannt sein, in welche Richtung es geht. Wird vermuten, dass sie vielleicht versucht, die Quali zu holen, wobei ich mir dann nicht so ganz sicher bin, ob sie die Reise nach Nizza in Angriff nimmt. Hat aber halt auf jeden Fall auch noch die Chance, eben beim Ironman Lake Placid ja, zu starten, ja, und dort die Quali zu holen. Ja, ob sie es macht oder nicht, ist halt so ein bisschen die Frage. Auf jeden Fall, kennst du die Strecke in Lake Placid oder so die Gegebenheiten, Umgebung? 2022 hat sie dort gewonnen und sich eben mit dem Rennen auch für Hawaii qualifiziert. Ob sie jetzt wieder so macht und dann den Weg nach Nizza in Angriff nimmt, ja, darf man gespannt sein. Über die Saisonplanung ist da noch nichts raus. Aber ich denke, oder es wird ihre einzige Chance sein, wenn sie Nizza machen will, dass sie nach Lake Placid fährt. Die andere Möglichkeit für die Frauen wäre der Ironman Kalmar, aber da gibt es eben nur einen Startplatz oder einen
Ironman. Und das ist auch ziemlich dicht dran an Nizza. Ich glaube nur 2 oder 3 Wochen.
Ja, Ironman Kalmar ist am 17.8. Genau, und die Weltmeisterschaft der Frauen ist am 22.
Ach so, dann sind es ja doch noch mehr.
Also es ist ein bisschen mehr.
Guter Monat,
aber nicht viel, als dass man da nochmal irgendwie groß aufbauen kann.
Das stimmt. Dann verabschieden wir uns von Kanada und reisen rüber nach Österreich zur Challenge Kaiserwinkel-Weichsee.
Richtig. Wer jetzt denkt, Frederik Funk hat irgendwie in seinem Wohnzimmer wieder zugeschlagen, muss enttäuscht werden.
Genau. Frederik Funk war nämlich gar nicht am Start, der befindet sich gerade im Höhentrainingslager in St. Moritz.
Wie so viele, Rico Bogen, alle besuchen anscheinend Daniel Beckegaard. er hat gezeigt, dass St. Moritz State of the Art ist. Ja, Rico Bogen ist da, Frederik Funk ist da, Fenella Langridge auch für die nächsten
auch
3 Wochen. Da ist
Kyle Smith ist auch am Start.
Kyle Smith ist auch am Start.
Laura Philipp,
geil zu sehen, finde ich auch. Dass, bei den Frauen habe ich es noch nicht ganz so gesehen, aber bei den Männern ist es so, dass sie auch viel zusammen trainieren. Mhm. Also Kyle Smith und Daniel Beckegaard waren schon zusammen. Rico Bogen hat sich auch schon mal da sehen lassen in der ein oder anderen Instagram-Story. Aber auch, es bietet sich auch einfach an.
Ja.
Also mega coole Gegend da oben, im Sommer beste Bedingungen mit den Schwimmbädern und eben vielleicht eine der, ich weiß nicht, ob es die schönste Laufbahn ist, aber auf jeden Fall.
Das musst du einschätzen, ich war noch nicht da.
Ja, ich kenne auch nicht ganz so viele Laufbahnen, also gegen meine zu Hause. Nein, aber so vielleicht sind so die Häuser drumherum nicht so cool, muss ich sagen, aber einfach mal auf fast 1800 Metern Höhe da so eine 400 Meter Tartanbahn zu haben, die, ja, wenn man auf dem Berg ist, immer rot im Tal leuchtet. Ist schon geil. Und dann so die Landschaft drumherum, einfach wunderschön. Und auch für Longruns oder so an den Seen lang. Man sieht es ja wirklich bei Daniel Beckegaard. Und wenn man da so ein bisschen die Instagram-Stories verfolgt, ist vielleicht so der richtige Schritt für ihn. Es wirkt ja echt so, als ob er da so ein bisschen von der Natur mitgerissen wird. Hat man so den Eindruck, finde ich. Also wenn man sich's anguckt, er hat ja geschrieben, neulich war so ein Ding, warum ich den Weg nach St. Moritz gewählt habe, und dann sieht man da auch nur so die coolen Bilder. Ja. Mal schauen, wie er da in die Saison reinkommt. Aber zurück zur Challenge Weichsee Kaiserwinkel.
Genau, gewonnen hat nämlich, ein wenig überraschend möchte ich sagen, Panayotis Bitados aus Griechenland. Lars, was weißt du von Panayotis Bitados?
Ich weiß so viel, dass er bei der PTO-Website noch nicht mal ein Foto hat. kommt von der Kurzdistanz, hat sich eben auch komplett von vornherein da in den Mix gegeben, als Zweiter hinter Justus Nieschlag aus dem Wasser gekommen. So, wie man da eventuell auch noch so ein bisschen mehr mit erwartet hat, fand ich in der Spitzengruppe war, oder vielleicht sogar vorne rausschwimmt, aber dafür waren die beiden Kurzdistanzler dann doch zu stark. Magnus Männer, der eben auch am Start war, der während seiner USA-Reise eben gezeigt hat, in Oceanside und auch in St. George, dass er da eben das Tempo komplett mitbestimmen kann oder angibt, ist diesmal halt bei den Kurzdistanzlern mitgeschwommen oder ehemaligen Kurzdistanzlern ziemlich gleich rausgekommen. Was mich so ein bisschen gewundert hat, war, dass der Grieche einfach mal eine Wechselzeit hat, wenn er von der Kurzdistanz kommt. Vielleicht hat er sich noch einen Kaffee geholt, aber es ist auf jeden Fall mit Abstand die langsamste Wechselzeit. Es gibt noch einen, der langsamer war, aber es war wirklich mit 2 Minuten 59 ist jetzt auf jeden Fall kein schneller Wechsel, wenn man sich anguckt, 1,37 von Stefan Zachos aus Luxemburg und Justus Nieschlag mit 1,49 waren da schon ja über eine Minute schneller. Nichtsdestotrotz hat er da ja auf dem Fahrrad dann auch eine solide Leistung gezeigt. Und der schnellste Halbmarathon des Tages. Und da sind wir schon wieder so dabei, ja, das sind Zeiten, die sind schon richtig gut.
Ja, also um die 1,10 ist natürlich schon richtig stark, aber unter 1,10, da kann man schon von Weltklasse sprechen. Er ist in der 1,9,24 gelaufen, wie du sagst, die mit Abstand schnellste Laufzeit des Tages. Die zweitschnellste hat Tom Hook, der Zweiter geworden ist, in einer Stunde 10,14, also fast eine Minute rausgeholt noch. Das ist natürlich richtig stark und da kann auch die Minute, die er dann in der Wechselzone liegen gelassen hat, wieder rausgeholt werden. Ja, also natürlich von der Kurzdistanz, man kennt es, schnelles Schwimmen, dass sie da vorne mit dabei sind, sieht man natürlich auch an Justus Nieschlag, der auch immer vorne aus dem Wasser kommt, der auch ja im Kraichgau am Start war, da nicht so gute Beine hatte, heute am Sonntag auch dann da wieder die Karte gespielt hat, den schnellsten Bikesplit, also da geht es für ihn auf jeden Fall auch bergauf. Genau, ist dann Dritter geworden. Tom Hook ist insgesamt Zweiter geworden. Zu Panayotis Bitados kann man noch sagen, dass er bei dem World Triathlon Championship Finals in Pontevedra im vergangenen Jahr Vierter geworden ist im U23-Rennen, also beim WM-Rennen der U23, das Simon Henseleit gewonnen hat. Da ist er auf den Vierten Rang gekommen. Also der Junge kann auf jeden Fall schnell schwimmen, Radfahren und laufen, hat man auch gesehen am Sonntag. Vielleicht ein Name, den man sich auf den Denkzettel schreiben sollte.
Ja, ist vielleicht so die Frage, ob es jetzt so einer der jüngeren Athleten ist, die das jetzt nur so als Zwischengang machen, weil sie sich nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert haben. Als U23-Athlet steht ihm natürlich da noch mindestens ja so zwei Olympiaden zur Verfügung. Ist so ein bisschen die Frage, ob das wirklich nur so ein Zwischenschritt war oder ob da die Tendenz hingeht, eben, okay, ich lasse die Mitteldistanz doch lieber im Fokus stehen, weil, keine Ahnung, bessere Chancen, sich zu vermarkten, ja, etc. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Aber auf jeden Fall, wenn er kommt, dann denke ich, sollte man ihn jetzt so ein bisschen im Blick haben. Ja. Gerade eben auch mit dem Halbmarathon. Du hast es gesagt, 1:09:24. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, auch wenn man sich jetzt nochmal die San Francisco T100 anguckt, ich meine, da waren Martin van Riel und Kyle Smith. Kyle Smith kann man vielleicht jetzt nicht so hundertprozentig als Kurzdistanzler bezeichnen, auch wenn er da viel unterwegs ist und ja da auch, wie man gut nachlesen kann, in der aktuellen T222 im Triathlon, in unserer Zeitschrift. Da würde ich schon sagen, dass Zeiten vielleicht so Richtung 1,06, 1,05 fast möglich wären, wenn alle da vielleicht so mal hinkommen und es so ein richtig krasses Rennen ist, aber wenn die Weltspitze am Start ist, musst du unter 1,10 fast laufen.
Kyle Smith ist natürlich auch bei The Championship unter 1,10 gelaufen, ist auch eine 1,9 gelaufen. Er hat natürlich viel an seiner Laufform gearbeitet, weil er wusste, das ist sein Defizit. Er ist ein starker Schwimmer und Radfahrer, aber beim Laufen war immer so ein bisschen die Luft raus. Hat er jetzt gezeigt und natürlich auch dann in San Francisco wieder zusammen mit Martin van Riel und Rico Bogen, dass das Laufen, dass er beim Laufen über den Winter einen richtig guten Schritt nach vorne gemacht hat. Und den Schritt nach vorne, den musst du mittlerweile fast machen, wie du sagst, ne? Also anders wirst du wahrscheinlich nicht mehr zu Siegen kommen, außer dass du hinten raus noch richtig schnell läufst. Weil Justus Nieschlag ist mit einer 1,13 gelaufen, ist auch keine schlechte Laufzeit, so. Aber das reicht halt nicht. Da verlierst du halt dann schon mal 4 Minuten alleine auf der Laufstrecke.
Ja, und 4 Minuten sind dann halt auch echt schwer rauszuholen, wenn jemand auch noch halbwegs Rad fahren kann und beim Schwimmen eben auch mit nach vorne kommt. Wenn man dann ja sich beim Wechsel ein bisschen Zeit lässt, dann sind es vielleicht nur noch 3 Minuten, die man Rückstand hat. Aber es ist halt echt mit einer 1,13, obwohl das immer noch extrem schnelle Zeiten sind. Justus Nieschlag ist eine 1,13,55 gelaufen und damit quasi in dem Feld in Kaiserwinkel, ja, hat die 10 schnellste Laufzeit. Also es ist echt unfassbar, wie sich das entwickelt. Vielleicht ist es so eine 1,05, 1,06 auch ein bisschen hochgegriffen, aber so eine 1,07, denke ich, ist schon möglich, je nachdem, wie hart das Radfahren vorher war oder auch wie der Kurs war. Aber gefühlt entwickelt es sich schon dahin, dass wir mit einer Zeit von unter 1,10 auf jeden Fall gerechnet werden muss, wenn man ganz nach vorne möchte.
Zu Justus Nieschlag muss man allerdings auch sagen, dass er während des Laufens Verdauungsprobleme hatte, also dadurch auch die etwas, in Anführungsstrichen, langsamere Laufzeit, da wäre natürlich sicherlich noch mehr drin gewesen. Im Kraichgau ist er auch das erste Mal wieder seit seiner Verletzung richtig gut gelaufen, ist da eine 1,12 gelaufen auf der welligen Strecke. Also laufen kann der Junge auch.
Keine Frage, hat ja auch schon gezeigt, dass er schnell unterwegs ist, auch bei auch über 1 Kilometer bei den Arena Games, als er Vize-Weltmeister wurde und so. Ja. Er hat ja auf jeden Fall gezeigt, dass er auch richtig gut laufen kann. Nach der langwierigen Verletzung, die er im vergangenen Jahr dann auch wieder hatte und es dann trotzdem bei der Ironman 73-Weltmeisterschaft in Lahti dann versucht hat und nicht ganz gepackt hat, hat er ja auch erstmal wieder eine längere Laufpause gehabt. Also er ist ja schon immer auch so verletzungsanfällig und das ist ja wahrscheinlich mit seinem Trainer dann Laurent so eine gewisse Balance. Was kann ich dem Jungen zumuten an Training, damit es funktioniert? Und für den Trainingszustand ist das auf jeden Fall immer noch ziemlich gut, wie du sagst, auch mit den Magenproblemen. Zudem hat er auch noch 1 Minute Zeitstrafe, die kommt natürlich nicht bei der Laufzeit drauf, aber bei der Endzeit. Die 1 Minute Zeitstrafe hat er bekommen, weil er sein Fahrrad falsch rum aufgehangen hat, also nicht über Kopf, aber entweder mit dem Lenker oder eben mit dem Sattel zuerst, je nachdem, wie es gemacht werden sollte. Ja, 3 Sekunden wären dann zu Tom Hook nochmal knapper geworden. Oh nee, dann hätte er ja sogar Tom Hook gehabt mit 20 Sekunden Vorsprung. Letztendlich ist es so, gehört alles dazu. Ja. Sam Long war auch aktuell immer mit einer Zeitstrafe irgendwie bestraft worden. Von daher, das gehört alles dazu. Aber mit dem zweiten Platz im Kraichgau für Justus Nieschlag und eben dem dritten Platz jetzt ist es auf jeden Fall so, dass er da ja 2 Rennen auf seiner Seite hat und da auf jeden Fall schon wieder besser unterwegs ist als im vergangenen Jahr. Da hat er natürlich den Sieg bei der Mitteldistanz auf Lanzarote geholt, hat dann aber hinten raus halt schon mit argen Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt.
Ja, ist dann trotzdem aber auch noch bei der 73 WM gestartet. Das ist auch in diesem Jahr wieder sein großes Ziel.
So ist es.
Zwei Namen, die man vielleicht auch irgendwie weiter vorne erwartet hätte, die man auch schon mal gehört hat im Laufe der Saison, Magnus Männer und Maximilian Sperl. Magnus Männer, auch starker Schwimmer, du hast es gerade schon angesprochen, hat dann nach dem Radfahren das Rennen beendet. Maximilian Sperl auch. Der hatte tatsächlich in der Rennwoche mit Fieber und mit Magenproblemen zu kämpfen. Sein Trainer Ben Ressel hat ihm angeraten, nicht an den Start zu gehen. Aber Maximilian Sperl hat so ein bisschen stur, fast reagiert und hat es trotzdem versucht und es wurde nicht belohnt. Hat eine Radzeit von fast 4 Stunden.
Ja, da werden wir mal gleich noch drauf eingehen, bevor wir die Frauen noch behandelt haben. Aber ob es so eine, ja, einmal fürs Selbstvertrauen natürlich, aber auch für die Gesundheit ist das immer fraglich, ob man sowas dann in Angriff nimmt. Aber bevor wir darüber sprechen, wollen wir auf das Frauenrennen auch noch eingehen, weil dort wurde auch eine Zeit gelaufen, die bei den Männern auch für ziemlich weit vorne gereicht hätte. Und zwar Julie Durand, die Französin, ist eine 1,12.
Schweizerin?
Ja, habe ich Französin gesagt?
Du hast Französin gesagt.
Oh, Entschuldigung. Schweizerin meine ich natürlich, auch wenn der Nachname französisch klingt.
Ich glaube, es wird Darren ausgesprochen.
Echt?
Ja.
Ich würde sagen Julie Durand und sie kommt aus dem französischen Teil der Schweiz. Aber da müssten wir sie fragen. Auf jeden Fall Julie Darren Durand ist eine 1,12,37 gelaufen und das hätte halt einfach bei den Männern auch für die viertschnellste Laufzeit gesorgt und damit ja war einfach allen anderen komplett überlegen. Die zweitschnellste war Alanis Siefert mit 1,19,53, also allein auf dem Halbmarathon.
7 Minuten.
7 Minuten, da hat man dann eigentlich gar keine Chance, irgendwie dran zu bleiben.
Er hat das Rennen mit fast 10 Minuten Vorsprung gewonnen, also dominanter geht es nicht. Eine 1,12 zu laufen, unfassbar.
Ja, vor allem hatte sie auch gar keinen Druck, also ist als erste vom Fahrrad gekommen, hat dann ja die Beine in die Hand genommen, die Füße in die Hand genommen und ist da wirklich einen Halbmarathon gelaufen, der ja, also ich würde sagen schon 1,12,37 ist schon richtige Weltspitze, das ist eine richtige Ansage. Dritte wurde Sarah Schönfelder, eine Deutsche mit 4,21,05, also auch nochmal knapp 8 Minuten hinter der zweiten, aber immerhin Podiumsplatz.
Jo. Schnelle Laufzeiten bei den Frauen, 1:12 von Julie Darren. Anna Haug ist ja bei ihrem Testrennen in Nizza beim 70.3 auch eine 1:13 gelaufen auf der flachen Strecke. Also vielleicht sind das auch Zeiten langsam bei den Frauen, an die man sich gewöhnen muss.
Vielleicht, natürlich, wir müssen jetzt mal bei Strava nachgucken, so wie Frederik Funk es auch ganz häufig macht, ob der Durchschnitt der Athleten, die ins Ziel gekommen sind, auch dem Halbmarathon entsprechen oder ob da ein paar Meter fehlen. Nichtsdestotrotz, selbst wenn da ein paar Meter fehlen oder so, wäre es vielleicht so um die 1:13, ist keine Frage, immer noch absolute Weltspitze und da kann man so ein bisschen vielleicht drauf gucken, dass sie da vielleicht Richtung Mitteldistanz ja noch mehr Fuß fest. Hat ja zum Beispiel beim Ironman 70.3 Switzerland auch schon gewonnen. Da ist sie auch schon eine 1:13:22 gelaufen. Also läuft absolut in dem Bereich und damit einfach mal ja gut 8 bis 10 Minuten schneller als die Konkurrenz bei den Rennen, wo sie aktuell am Start war. Mal gucken, ob es weiter nach oben geht oder nicht, aber definitiv ist sie eine der Athletinnen aus der Schweiz, die da ja vielleicht so ein bisschen in die Fußstapfen einer scheidenden Daniela Rief am Ende des Jahres treten kann.
Das sind aber große Fußstapfen.
Ja, das sind große Fußstapfen, aber es ist ja auch noch eine jüngere Athletin mit 27, also da ist definitiv ja noch Potenzial.
Und vor allem eine richtige Allrounderin, also zweitschnellste Schwimmzeit, schnellster Bikesplit und schnellster Laufsplit.
Klar, liest sich jetzt erstmal gut, aber da muss man natürlich ja so ein bisschen eine Einschätzung machen, ohne da irgendwie die anderen Athletinnen da ja zu sehr runter zu bewerten, aber es ist schon ein Feld gewesen, was jetzt nicht die große Tiefe hatte. Von daher würde ich da schon mal so ein bisschen vorsichtiger sein. Bei der Laufzeit kann man aber schon ziemlich davon ausgehen oder so einen guten Vergleich dahin machen, dass es einfach wirklich zur Weltspitze gehört.
Ja.
Beim Schwimmen und Radfahren, glaube ich, ist es schon so für sie, dass da ja noch ein paar Körner liegen geblieben sind.
Dann waren wir gerade schon bei gesundheitlichen Problemen von Maximilian Sperl. Gesundheitliche Probleme hat leider auch Lasse Priester, der ja so der Anfang des Jahres eigentlich so im Ausscheidungsrennen zusammen mit Jonas Schomburg war, um den letzten Olympiaplatz im deutschen Team. Er war mit seiner Leistung natürlich da nicht zufrieden, auch dass er den Slot dann verpasst hat. Jetzt hat sich tatsächlich herausgestellt, dass er an einen Herzinfarkt erlitten hat und deswegen ja nicht seine Leistung so wie geplant abrufen konnte.
Ja, deshalb meinte ich, es ist so ein bisschen fraglich. Natürlich, ich kann die Situation von Maximilian Sperl absolut verstehen. Man macht insgesamt nicht so mega viele Rennen in der Saison.
Lasse Priester meinst du?
Nee, jetzt von Sperl, weil wir da waren, dass er ja quasi krank gestartet ist. Aber eben mit dem Blick auf Lasse Priester ist halt schon echt die Frage, ob da nicht ein bisschen Nachsicht immer besser ist, weil ja so ein kleiner verschleppter Infekt kann mal ganz schnell zur Herzmuskelentzündung führen. Und was so ein richtig entzündeter Herzmuskel dann alles anstellen kann, auch im Nachhinein, kann sich jeder vorstellen. Da ist Lasse Priester jetzt noch wahrscheinlich ziemlich glimpflich davongekommen. Auch ein Herzinfarkt, der ja insgesamt, so wie es aktuell aussieht, nur seine Leistung in dieser Saison irgendwie betroffen hat und nicht erstmal mit weiterführenden Schäden, was irgendwie Lähmungserscheinungen angeht oder so, was ja auch immer ganz schnell beim Herzinfarkt passieren kann.
Ja.
Nichtsdestotrotz stellt sich dann immer die Frage, wie stark ist das Herz wirklich beschädigt? Kann er seine sportliche Karriere weitermachen? Bedeutet das jetzt das Ende? Wie viel Pause muss man machen? Also bei einer richtigen Herzmuskelentzündung kann das ja wirklich auch 6 bis 12 Monate dauern, bis man da überhaupt erstmal wieder eine gewisse Belastung reinbringen kann. Von daher immer sehr gefährlich und glaube, da ist er schon mit einer richtig, mit einem kleinen Schutzengel vielleicht davongekommen, dass es nur so ein kleiner Herzinfarkt war, der jetzt nicht weiter gestreut hat. Es gibt ja auch noch einige andere prominente Fälle im Triathlon-Sport, die ja entweder während der Karriere oder auch während der Zeit danach schon irgendwie am Herzen erkrankt sind. Da muss man sich dann immer schon fragen, wie groß das Risiko für ein Rennen oder so sein darf, wenn man weiß, dass es eventuell nicht für ganz vorne reicht.
Ja, Tim O'Donnell zum Beispiel hat mal einen Herzinfarkt erlitten in einem Rennen beim Clash Miami 2021, hat das Rennen trotzdem beendet. Also ist natürlich immer die Frage, er hat auch eine Frau und Kinder, ob man das unbedingt dann noch zu Ende führen muss.
Ja, im Rennen ist es vielleicht so, ich meine, er hatte ja damals auch irgendwie gesagt, ja, er ist gefahren, hat gemerkt, dass er sich unwohl fühlt und dass da Schmerzen sind, die vom Herzen bis in den Namen ausstrahlen. Hat sich dann aber gedacht, naja, wenn ich immer noch 300 Watt treten kann, dann kann es irgendwie so schlimm nicht sein. Wobei schon gemerkt wurde, dass er da insgesamt, auch von den Kommentatoren, dass er da an dem Tag ziemliche Probleme hat. Am Ende kann man ja bei Tim O'Donnell sagen, dass er extrem Glück hatte, dass er überhaupt noch ins Ziel gekommen ist, weil er hatte ja einen Herzinfarkt, der, keine Ahnung, irgendwie so die Symptome hatte oder so eine Härtegrad hatte, dass denen quasi nur knapp 12% überhaupt überleben. Also die quasi so eine Art des Herzinfarktes haben, besteht die Überlebenschance bei 12% oder anders gesagt, dass 78% sterben daran.
Ja, das ist schon echt heftig.
Nicht 78, 88.
88.
Genau.
Also Lasse Priester sagt natürlich auch, er weiß jetzt noch nicht genau, was das für ihn bedeutet und für seine Zukunft und für die Zukunft seiner sportlichen Karriere. Ich hoffe, wir hören da in Zukunft positive Nachrichten.
Auf jeden Fall. Erstmal glimpflich davongekommen und ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen für ihn, dass er das sein Ausscheiden bei der Olympia-Qualifikation ein bisschen dann doch lieber mit einem lächelnden Auge sieht, als mit einem weinenden, dass er da gesundheitlich dann ja halbwegs durchgekommen ist und da nichts Schlimmeres passiert ist. Und es relativiert ja natürlich dann auch nochmal so ein bisschen seinen gesamten Saisonverlauf und die Leistung, die er eben abgerufen hat oder eben nicht abrufen konnte.
Genau. Dann schauen wir mal auf das nächste Wochenende, würde ich sagen.
Zu Ende mit den Rückblicken. Wir schauen voraus.
Wir schauen voraus.
Und damit zu einem weiteren Rennen der Ironman Pro Series und diesmal auch wieder in Europa.
Genau, der Ironman Les Sables d'Olon in Frankreich an der, die Atlantikküste ist es, oder? Ja, an der Atlantikküste in Frankreich. Das nächste Rennen der Ironman Pro Series, du sagst es, Frauen- und Profi-Männerfeld. Da geht es am Wochenende wieder zur Sache mit vielen prominenten Startern aus Deutschland. Rico Bogen ist zum Beispiel am Start mit der Startnummer 1.
Ja, Rico Bogen, glaube ich, ist auch so mit derjenige, der Favorit da vor Ort ist. Hat ja aktuell schon einen kleinen Lauf oder hat sich ja nach seinen beiden Rennen in Miami und beim The Championship extrem stark zurückgemeldet. Man darf so ein bisschen, also was mich so ein bisschen gewundert hat, dass er jetzt in der Höhe ist, weil es ist ja jetzt nicht unbedingt dann eine Höhenkette, die so mega großen Einfluss auf seine Leistung hat. Eher so, dass er da sogar nochmal ein bisschen rausnehmen musste fürs Training. Könnte mir vorstellen, dass er halt wirklich direkt aus der Höhe an die Atlantikküste fliegt. Zählt halt schon einfach mit zu den Favoriten. Auf der Startliste steht natürlich auch noch Juri Kröhlen, der das Rennen in Singapur gewonnen hat, aber wie man seinen Social-Media-Auftritt bewerten kann, sollte und wie die gesamte Saison im Nachhinein verlief, würde ich sagen, steht er aktuell auf der Startliste und sie wurde noch nicht bereinigt, sodass er da sehr wahrscheinlich nicht am Start sein wird. Deshalb sind es eher andere, die ja Rico Bogen da herausfordern. Allen voran vielleicht so ein bisschen der Lokalmatador, auf jeden Fall Franzose Clément Mignon.
Genau, Clément Mignon ist am Start, hat auch in San Francisco eigentlich ein richtig starkes Rennen hingelegt, hat auf dem Rad lange auch das Tempo mitbestimmt vorne, ist am Ende dann Sechster geworden. Meine ich, ist er Sechster geworden? Er ist Neunter geworden. Das ist hier falsch rum, die Sechs.
Du musst den Bildschirm wieder drehen.
Ach stimmt, hast recht.
Ja, ist Neunter geworden. Ich würde ihn ehrlich gesagt für... ja, nicht so als Konkurrent für Rico Bogen sehen, auch wenn er vielleicht an zweiter Stelle steht, auch aufgrund des PTO-Rankings, wo er den aktuellen 17. Platz einnimmt. ist es so, dass er im Schwimmen einfach schon einen gewissen Rückstand zu Rico Bogen haben wird, auch wenn der Franzose halt auch ja ganz okay schwimmt und auch gut Rad fährt, ist es, denke ich, so, dass die Lücke nicht hundertprozentig geschlossen werden kann. Also wenn Rico Bogen wieder alles auf eine Karte setzt, da schnell schwimmt, ich glaube, das Schwimmen aus San Francisco kann man eben auch nicht komplett als den Wert nehmen, der es sonst ist.
Ja.
Auch wenn eben der Clément Mignon auch gut Rad fährt, ist es, glaube ich, schon so, dass da vielleicht so die Dynamik dann nicht ganz für ihn mit reinspielt. Wenn jedoch der schnelle Australier Cameron Wolf von hinten kommt und alles auf eine Karte setzt, um den schnellsten Bikesplit zu haben, ist es natürlich so, dass sich die Dynamik im hinteren Feld komplett verändern kann. Also dass da schon einige andere mitziehen. Torben Dick Madsen zum Beispiel auch noch dabei. Es gibt auf jeden Fall einige starke Radfahrer, die quasi die Dynamik im hinteren Feld beeinflussen können, was eventuell auch für die Taktik vorne einen gewissen Einfluss haben könnte.
Ja, aus Deutschland ist dann noch Nicolas Mann am Start bei den Männern. Mann bei den Männern. Auch schön. ja, natürlich dieses Jahr schon richtig abgeliefert beim Ironman 73 Mallorca, da gewonnen. Bei der Challenge St. Pölten lief es für ihn dann nicht so Ende Mai. Jetzt für ihn das dritte Rennen der Saison. Ist auf jeden Fall ein großer Favorit nach dem, was er auf der Baleareninsel gezeigt hat.
Ja, Nicolas Mann hat natürlich auch über alle Disziplinen seine Stärken und kann die ziemlich gut ausspielen. Ist halt im PTO-Ranking noch relativ weit unten, weil er nicht viele Rennen gemacht hat, beziehungsweise im vergangenen Jahr auch ein paar gemacht hat, aber eben nach seinem Sieg in Marbella nicht ganz daran anknüpfen konnte, so wie er auch schon im Interview nach dem Ironman Mallorca erzählt hat. Dennoch, wenn da alles passt, ist er auf jeden Fall auch ein Mann, der
Oh Mann.
Der beim gewissen Rennverlauf auf jeden Fall damit reinspielen kann im Kampf ums Podium. Und ich würde sagen, aus deutscher Sicht auf jeden Fall so derjenige ist, der den zweiten Platz hinter Rico Bogen einnimmt. Ich meine, es sind schon echt viele Deutsche am Start. Jonas Hoffmann ist auch noch einer derjenigen, die eben mit einem richtig starken Lauf hinten raus eben ja zeigen können, wozu sie in der Lage sind. Im Kraichgau im Mai wurde er Dritter. Und dann sind es aber auch noch Franz Löschke, Nick Emmede, Arne Leis, Nicolas Mann, eben wie erwähnt, Paul Schuster, der eben auch schon zwei richtig starke Rennen gezeigt hat, zwischenzeitlich die Nummer 1 der PTO-Series war, jetzt aber da ja ein bisschen weiter runtergereicht wurde auf Platz 12, aber mit dem Rennen jetzt kann er auch wieder ordentlich punkten und da wieder ein paar Schritte nach oben nehmen.
Ein Name, der noch ganz oben, fast ganz oben auf Platz 2 der Startliste steht, ist Gustav Iden.
Ja, Gustav Iden auf Platz 2 der Ironman-Startliste, auf Platz, weiß ich gar nicht was, in der PTO-Startliste, da diese nach der PTO-Weltrangliste geordnet werden. Gustav Iden aktuell Weltranglisten Platz 587, hat ja in Warschau das erste Rennen seit dem Ironman Hawaii oder die erste Mittel- oder Langdistanz seit seinem Hawaii-Sieg ins Ziel gebracht, wurde dort Vierter. Ich glaube, hat gezeigt, dass er im Schwimmen so ein bisschen mitgehen kann, im Radfahren auch immer noch so gut dabei ist, wo es dann deutlich gehapert hat oder schon auch noch Anzeichen seines geringen Laufumfangs und der Verletzung sind. Ist einfach das Laufen. Also mit einer 1,1957, so wie wir eben auch schon bei der Challenge Walchsee gesprochen haben oder auch Mont Tremblant, ist eine 1,19 halt nicht das, womit man irgendwie konkurrenzfähig ist im Profigeschäft. Von daher, ich glaube, für ihn geht es wirklich darum, so eine gewisse Sicherheit zu bekommen, dort Selbstvertrauen zu holen, wo er sich Selbstvertrauen holen kann. Und dann immer wieder zu gucken, wie eventuell die Laufform ist. Ich glaube, er kann es auch ziemlich gut einschätzen oder so wie es wirkt, können sie es im Team sehr gut einschätzen, was so die Laufwerte aus dem Training dann auch wert sind.
Ja, genau. Also er sagt auch, er hat auch gesagt nach dem 70-3 in Warschau, dass er erstmal glücklich ist, überhaupt das Ziel zu erreichen. Aber dass er gleichzeitig auch Angst hat, wenn er sieht, wie weit der Weg noch bis an die Spitze ist. Aber ja, für ihn war es auf jeden Fall, ich glaube, auch fürs Selbstvertrauen ein gutes Rennen, dass er sieht, dass er erstmal sieht, wo er steht und dass er überhaupt das Rennen ins Ziel bringt. Auf Mallorca hat das ja nicht geklappt, da ist er nach dem Radfahren ausgestiegen oder schon während des Radfahrens.
Ja.
Genau, also auch schön zu sehen, dass er mal wieder ja eine Ziellinie erreicht und da kann es jetzt eigentlich nur noch bergauf gehen.
Ja, aber es sind halt, ne, es sind 9 Minuten irgendwie, die aufgeholt werden müssen. Leistungsmäßig, glaube ich, ist es jetzt so eine Sache, wo schon der Schritt schnell hinkommen könnte oder dass er da den Punkt hat. Es ist aber halt so die Frage, wie so dieses Selbstvertrauen in sein Körpergefühl ist, auch da das Gefühl oder dieses Selbstbewusstsein, sich so voll zu belasten, dass alles funktioniert. Also wenn du dir anguckst, ich meine, der ist eine 1:19:57 als Halbmarathon gelaufen. Das ist langsamer als der Halbmarathon auf Hawaii, also den er damals da absolviert hat. Da ist er auf den gesamten Marathon eine 2:36:14 gelaufen. Ja, ist schon noch ein weiter Weg und die Frage ist, finde ich so ein bisschen, wo es diese Saison noch hingehen soll, ob sie eventuell, wenn jetzt in Lesable das alles gut läuft, ob es dann eventuell so ein Blick in Richtung geht, ja, ich versuche mal noch die Quali zu holen.
Also Hawaii ist auf jeden Fall das Ziel.
Genau, ist das Ziel, ja. Aber die Frage ist halt, wie groß oder was macht es für einen Sinn, wenn du Hawaii schon mal gewonnen hast, ja, in Rekordzeit, in wirklich einem Rekordrennen, wie sinnvoll ist es, da eventuell sich die Quali in Frankfurt zu holen, wo ja 6 Plätze vergeben werden? Und
muss er nicht nur validieren?
Ach stimmt, er muss nur validieren, ja. Richtig. Als Sieger muss er nur validieren. Aber ja, also noch leichter. Aber dann lässt sich ja da auch die Frage stellen, wie sinnvoll ist es, wenn du dein Rennen nur validieren musst, als ja eigentlich als Titelverteidiger nach Hawaii fährst. Mhm. Und da weißt, dass du auf jeden Fall nicht in der Gruppe unterwegs bist, die da um den Sieg kämpft. Also bist du dann nicht lieber der König, der seinen Stuhl so abtritt, als dass du richtig in den Arsch getreten bekommst?
Ja, ist eine schwierige Frage auf jeden Fall. Also ich könnte mir vorstellen, dass er einfach ja dieses Selbstvertrauen sammeln muss und jetzt einfach Rennen macht, so wie wir es auch gerade schon gesagt haben, und dass er dann vielleicht spontan entscheidet, ob er nach Hawaii fliegt oder nicht. Natürlich ist die Frage, wie sinnvoll das ist, wenn man ja als Streckenrekordhalter und als Weltmeister, als ja verteidigender Hawaii-Champion wieder dahin fährt und dann irgendwie einen auf der Mütze bekommt. Dafür macht er das ja auch nicht und dafür fliegt er ja auch nicht dahin. Also ja, ist spannend zu beobachten.
Ja, vielleicht nehmen sie es auch nur als Zwischenschritt. Also das finde ich jetzt wirklich spannend. Sie, oder insgesamt wirkt es ja schon so, als ob er damit ziemlich gut umgeht und so ein bisschen die Bürde des Hawaii-Champions abgelegt hat, gerade nach dem vergangenen Jahr, und jetzt versucht er wieder langsam reinzukommen. Vielleicht holt er sich die Quali, um einfach dabei zu sein, oder seine Validierung, um einfach dabei zu sein, dieses ganze Gefühl mitzunehmen. Und vielleicht da auch dann zu sehen, ob dieser Triathlon-Profisport immer noch was für ihn ist und er das in den nächsten Jahren machen möchte oder ob er sagt, gut, der Weg ist mir dann doch zu weit, der Aufwand, ich habe eigentlich so fast alles erreicht, was ich als Profi-Triathlet erreichen möchte. Ein Weg zurück auf die auf die kurze Distanz wird ja wahrscheinlich nicht sein Richtung Los Angeles. Deshalb ist es ja bei ihm wirklich, geht es ja wirklich nur um die Mittel- und Langdistanz. Und da hat er ja wirklich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.
Ja.
Deshalb mal gucken, ob er dem Triathlon-Sport auch nach dieser Saison erhalten bleibt oder wie auch so die Gerüchte um Blumenfeld sind, er der zweite Hawaii, oder nicht Hawaii-Champion, sondern der zweite Ironman-Weltmeister ist, der aus Norwegen kommt und dann ab der kommenden Saison eben nicht mehr im Triathlon mit von der Partie ist.
Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, Christian Blumenfeld, es wird spekuliert, dass er wahrscheinlich im nächsten Jahr in den Radsport wechselt. Könnte man auch drüber spekulieren, warum? Also ich finde es extrem schade, wenn das wirklich der Fall sein sollte.
Ja, und es gehört ja so viel mehr dazu, im Profi-Radsport irgendwie Fuß zu fassen als gute Werte. Also man sieht es ja wirklich bei einigen Beispielen, wie schwer es ist, selbst wenn man extrem gute Werte hat, da dabei zu sein. Es geht dann halt viel auch um Politik in den Teams, wenn man da irgendwie so mit dabei ist, dann geht es halt auch darum, wie kannst du dich im Feld bewegen, welche Rolle nimmst du im Team ein. Es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass die Gerüchte aufkommen, jetzt waren sie vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter, aber selbst beim Sub-7, Sub-8-Project hatten Olaf Alexander Wu, der norwegische Trainer von ihm, und er auch schon so ein bisschen gesagt, dass sie alles noch auf dieses Jahr setzen, hier alles gewinnen wollen, von den Olympischen Spielen bis Hawaii so ungefähr, und er dann für eine neue Herausforderung erstmal in den Profiradsport wechselt. Ja, ich fände es ehrlich gesagt auch schade, zumal er von so einem sehr erfolgreichen Einzelsportler dann auf einmal in so ein Team wechseln soll und ja sehr wahrscheinlich sich erstmal unterordnen muss, weil er ja auch nicht unbedingt die Konstitution hat, dass er da bei irgendwelchen Touren, die ja auch mit Bergen etc. sind, da komplett wahrscheinlich vorne mitfahren kann.
Ja, das stimmt. Aber bei Gustav Iden könnte ich mir vorstellen, wo wir gerade noch da bei ihm waren, dass er Hawaii vielleicht auch mitnimmt, um da einfach Motivation zu sammeln, um dann ja hoffentlich im nächsten Jahr wieder erfolgreich durchzustarten.
Ja, genau, das meinte ich. Also ich könnte, das wäre so der einzige Punkt, wenn man sagt, er holt sich die Validierung, merkt, dass er nicht irgendwie im Mix ist um die Medaillen, dass er das einfach mitnimmt, diesen ganzen Flair. Letztes Jahr war er ja auch nicht da, aber dass er diesen ganzen Flair, diesen Hype mitnimmt, um da ja Energie zu schöpfen, um Richtung nächsten Jahr da auf jeden Fall ja besser über den Winter zu kommen oder so, das könnte ich mir schon vorstellen. Also letztendlich muss er sich ja auch irgendwelche Ziele setzen, um ja eine gewisse ja, Sinnhaftigkeit im Training zu haben. Und wenn die dann so funktioniert, warum nicht?
Genau, jetzt steht er erstmal auf der Startliste für den 73 Les Sables. Schauen wir noch aufs Frauenfeld. Auch da haben wir zwei starke Athletinnen, also mehrere starke Athletinnen aus Deutschland, aber zwei, die vielleicht auch um den Sieg mitkämpfen können. Daniela Bleimehl und Caroline Pohle sind am Start.
Ja, absolut. Wobei zwischen beiden Athletinnen würde ich sagen, dass Caroline Pohle auf jeden Fall auf der Mitteldistanz die Athletin ist, die stärker einzuschätzen ist. Mhm. Hat ja auch schon dieses Jahr in Valencia gezeigt, dass sie einfach richtig gut in die Saison gestartet ist, hat dann mit dem Rennen in Chamorin, was ja ihr A-Rennen war, so wie sie es ausgekürt hatte, für die erste Saisonhälfte, ja, so einen kleinen Rückschlag erlitten. Wenn man Social Media mäßig da so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, hörte sich es auch so an, dass sie da wirklich ziemlich mit zu kämpfen hatte. Es war ein Did-Not-Finish, nachdem sie beim Schwimmen als Erster aus dem Wasser gekommen ist, auf jeden Fall ganz vorne aus dem Wasser gekommen ist, auch eine ziemlich gute Radzeit hingelegt hat und da voll im Kampf ums Podium mit dabei war, musste sie dann auf der Laufstrecke ja ihr Rennen beenden, war ja kreislaufmäßig nicht mehr so, dass sie es weiterbringen konnte, das kurz vorm Ziel, also wer eventuell noch so die Erinnerung an Sarah True und dem Ironman Frankfurt hat, so ähnlich könnte man sich das auch fast vorstellen, also mit dem Podiumplatz vor Augen, dann nicht das Rennen beenden zu können und auf einmal befindet man sich im Medizinzelt mit zwei Infusionen wieder, damit es überhaupt wieder irgendwie möglich ist, am Leben teilzunehmen. Ich glaube, da ist so ein bisschen die Frage, wie sie es abgehakt hat. Letztendlich kann man ja sagen, auch wenn das Ergebnis dann in Chamorin nicht dem entsprach, was sie sich erhofft hatte, sie da auch keine Punkte geholt hat etc., muss man ja sagen, dass sie einfach leistungsmäßig komplett da war, wo sie sich sehen wollte. Also Schwimmen muss man keine Frage stellen, ist sie komplett vorne mit dabei. Radfahren kann sie im Feld mitfahren oder selber agieren. Und beim Laufen ist sie halt auch, glaube ich, dementsprechend, wie ihre Saisonform ist, da auf einem ziemlich hohen Niveau. Von daher könnte sie halt auch einfach sagen, okay, shit happens, ist passiert, keine Ahnung, zu wenig getrunken. Es gibt ja mehrere Gründe dafür, was passieren kann. Könnte man auch einfach sagen, okay, ich versuche das einfach komplett abzuhaken und konzentriere mich direkt auf neue Ziele oder aufs nächste Rennen. hörte sich jetzt erstmal nicht ganz so an, sondern dass da schon eine etwas längere Verarbeitung stattgefunden hat. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, zwischen den beiden Deutschen, eben Daniela Bleimel und Caroline Pohle, ist Caroline Pohle diejenige, auch wenn Daniela Bleimel auch sehr gut schwimmen kann und auch auf dem Rad, wie sie eben beim Ironman Frankfurt, beim Ironman Hamburg gezeigt hat, mit der schnellsten jemals gefahrenen Radzeit während eines Ironmans, dass sie da auch komplett im Mix ist oder da alles so spielen kann, dass sie da gut dabei ist, glaube ich, ist es schon so, dass Caroline Pohle da vielleicht leicht bevorteilt ist.
Ja. Mit der Startnummer 1 geht Emilie Mourier ins Rennen. Marjolin Pierret startet auch in Les Sables, also zwei Französinnen auf, als Heimfavoritinnen am Start. Maya Stagen-Nielsen könnte man noch in den näheren, engeren Favoritinnenkreis zählen. Kate Curran, Laura Madsen, die ja auch bei The Championship den zweiten Platz belegt hat mit einer richtig starken Laufzeit, auch auf Mallorca, in Valencia hat sie gewonnen. Den 70-3. Ist schon ein richtig starkes Feld, auf jeden Fall am Start.
Ja, nicht zu unterschätzen, glaube ich. Oder wen hattest du gesagt? Julie Emilio? Nee, du hattest Emilie Mourier gesagt, genau. Mit Julie Emirolo ist natürlich auch noch eine weitere Französin am Start, die eben auch jetzt gerade erst in Hamburg gezeigt hat, dass sie eben auch schnell schwimmt, komplett mit den anderen Frauen mithalten kann. Hatte die schnellste Schwimmzeit hier in Hamburg, auch deutlich vor allen anderen, also mit einer 50-38 ist sie rausgegangen. Fenella Langridge war mit einer 50-40 noch mit dabei, aber gegenüber Daniela Bleimel zum Beispiel hat sie fast 6 Minuten rausgeschwommen. Natürlich war es eine Langdistanz, aber 6 Minuten muss man auch erstmal rausschwimmen. Wo es dann wahrscheinlich so ein bisschen hapern wird, ist bei der Radzeit. Da hatte sie gegenüber Daniela Bleimel dann eben 8 Minuten eingebüßt, also gleich 2 Minuten wieder Differenz rausgeholt für Daniela Bleimel. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall eine Athletin, die von Anfang an irgendwie da ein Wort mitredet und beim Ironman Aix-en-Provence, sondern Pays d'Arcis und beim Ironman Mallorca wurde sie zum Beispiel 9. und beim Ironman Pays d'Arc wurde sie 3. Also auf jeden Fall eine Athletin, die da auch irgendwie mit in dem Bereich drin ist, dass, wenn die Renndynamik passt, sie da auf jeden Fall ein Wörtchen mitspielen kann, irgendwie im Kampf ums Podium.
Ja, wie alle Rennen der Ironman Pro Series wird natürlich auch der 73 Les Sables übertragen, live am Samstag.
Na, wir gucken nochmal. Da müssen wir kurz, hier googelt der Chef noch selbst, sagen Sie in einem anderen Podcast, auch wenn wir uns jetzt hier nicht als Chef bezeichnen. Wird auf jeden Fall live übertragen am 29.06.
Der 29. Also ist es der Samstag.
Der Samstag, so ist es.
Also hatte ich doch recht.
Du hattest recht. Haben wir richtig gegoogelt. Genau, 29.06. 6:30 Uhr ist Start.
So früh.
Steht hier auf jeden Fall. Also wollen wir dem mal Glauben schenken. Also früh geht's los.
Dann ist auch früh vorbei. Genau. Da kann man sich auch länger erholen.
So ist es. Fürs nächste Rennen dann direkt.
Ja, wenn das am Samstag ist, warum dann nicht am Sonntag nochmal?
Am Sonntag bin ich selbst am Start, da kann ich nichts machen.
Am Sonntag bist du selbst am Start?
Ja, ich muss für meinen Verein aktiv werden. Ich bin verpflichtet worden, mindestens 2 Rennen im Liga-Zirkus mitzumachen. Dadurch, dass wir im vergangenen Jahr direkt aufgestiegen sind, frisch gemeldet, und dann haben wir da den direkten Aufstieg gemacht. Man könnte fast sagen, wir werden hier eventuell von Ralf Rangnick gecoacht oder so und haben da den direkten Durchmarsch gemacht. Ja, für die längere Distanz werde ich da direkt verpflichtet. Also am Sonntag über die olympische Distanz. Einfach so aus dem Training raus, ein bisschen Spaß haben.
Das ist wichtig.
Auf jeden Fall.
Hast du dich denn schon gut erholt von Hamburg?
Ja, ich muss sagen, ich hatte erst wirklich so ziemliche Bedenken, was ja so meinen Bewegungsapparat anging. Da war ich sehr froh, dass das gepasst hat. Und nach so ein bisschen wie sagt man, sich treiben lassen in den ersten beiden Wochen und auch echt sehr wenig Trainingsumfang, bin ich jetzt wieder so langsam reingekommen. Hab aber auch so ein paar Einheiten, wo ich einfach sage, okay, gestern zum Beispiel bin ich wirklich einfach nur random in die Heide gefahren und genieße es so richtig, mich dann in der Umgebung zu bewegen. Weiß aber auch, dass jetzt langsam wieder Struktur reinkommen muss. Dafür hilft auf jeden Fall ein Rennen nicht. Aber
ist auch ja, noch eine lange Trainingseinheit.
Genau, ist eine lange Trainingseinheit, eine gewisse Belastung. Aber ja, also ich glaube, es wird langsam wieder. Ich muss dann eher gucken, vorm Norseman habe ich Urlaub, wie ich das irgendwie mit dem Fahrrad mache. Wahrscheinlich nehme ich nicht mein Zeitfahrrad mit in den Urlaub, sondern werde alles auf dem Gravelrad machen. Von daher ist es so ein bisschen Balance oder auch so ein organisatorisches Ding, wie man was organisiert. Aber ja, also mental ging es wirklich so, dass ich mich da ziemlich schnell erholt habe. Wahrscheinlich auch, dass ich, weil ich auf eine andere Art und Weise kämpfen musste als in Rot und beim Norseman im vergangenen Jahr, da hatte ich schon das Gefühl, dass so die mentale Frische eher erstmal wieder später da war. Genau. Aber nochmal zum Ironman 73 Les Sables. 7 Uhr starten die Männer, 7 Uhr 4 starten die Frauen. Und ab 7.14 Uhr ist der Rolling Start der Age-Gruppe. Also haben wir alles nachgereicht. Ab 6.30 Uhr beginnt aber die Übertragung. So haben wir es.
Da werde ich nicht live einschalten. Nee. Also nicht um 6.30 Uhr.
Nicht später. Um 6.30 Uhr. Aber mit dem Ironman Pro Series Rennen am Morgen und einem späten Deutschlandspiel am Abend ist es auf jeden Fall ein langer Sporttag.
Das stimmt. Double Threshold Day.
Ja.
In dem Sinne würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Wir machen Deckel drauf, freuen uns aufs Wochenende, was da bei der Ironman Pro Series abgeht. Und dann am Wochenende da drauf geht es richtig heiß her bei der Challenge Rot. Es werden schon, die Challenge Rot wirft ihre Schatten schon voraus, kann man sagen. Mhm. Wird extrem spannend auch, also wieder Rennen, die Spaß auf mehr machen oder Lust auf mehr.
Wenn ihr am Wochenende irgendwo am Start seid, wir wünschen euch viel Erfolg, viel Spaß. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Tschüss.